Direkt aus Europa, Nummer 423, Seite B.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 12 Uhr. Die Nachrichten.
Die Temperaturen steigen auf 7 bis 15 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Die Reportage.
Während meiner Recherche habe ich eine Nachricht so oft wie nie zuvor gehört.
Diese Mailbox kann zurzeit leider keine weiteren Nachrichten annehmen.
Selbst von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter können sich die Betroffenen manchmal nicht trennen. Ich wollte wissen, warum und wie man diesen Leuten helfen kann.
Also hat Reporter Sven Kästner immer und immer wieder angerufen. Mehr als ein Jahr lang hat er Messis begleitet, die Aufräumen wieder lernen wollen. Am Ende sollen sie sich befreit fühlen von den Dingen, von denen sie sich oft jahrelang nicht trennen konnten. Ordnung für Raum und Seele. Eine Reportage.
Der Kuchen steht schon auf dem Tisch an jenem Mittwochnachmittag im Winter vergangenen Jahres. Gut 20 Frauen und Männer drängen sich in einem engen Raum in Berlin-Weißensee um die wenigen kleinen Tische. Die meisten hier sind im mittleren Alter, manche eher elegant, andere nachlässig gekleidet, unauffällig. Dabei regiert bei allen Anwesenden zu Hause in ihren Wohnungen das Chaos. Messi-Syndrom, wie es landläufig heißt. Abgeleitet vom englischen Mess für Unordnung.
Ich mag das Wort nicht. Also wir sprechen irgendwie am liebsten immer von Betroffenen. Wir sprechen von Menschen mit einem Ordnungsdefizit.
Andrea Hüttinger sitzt am größten Tisch im Raum. Vor sich eine Tasse Kaffee. Die 42-Jährige mit halblangen, leicht zerzausten Haaren und etwas nervösem Blick hat den Verein Freiraum Berlin-Brandenburg gegründet. Nachhaltige Hilfe für Messis ist das Ziel, deren Zahl in Deutschland auf 1,8 Millionen geschätzt wird. Die gemeinsame Kaffeerunde jeden Mittwoch soll ein Anfang sein.
Dass sie sich alle zwei Wochen ohne Druck treffen, eben ganz bewusst in Abgrenzung von der Selbsthilfegruppe, wo es einfach um einen Austausch geht, um eine Gemütlichkeit, um irgendwie das schöne Leben, sage ich jetzt einfach mal.
Das klingt zunächst banal, aber viele der Betroffenen leben isoliert. Oft sind ihre Wohnungen bis auf schmale Gänge vollgestopft mit alten Dingen und Müll. Sie schämen sich wegen des Chaos und des Drecks, empfangen deshalb teils seit Jahren schon keine Gäste mehr. Vereinsamung ist die Folge und mit der Zeit geht auch die Struktur des Alltags verloren.
Also wir haben mehrere Leute, wo tatsächlich eine Odyssee von 10 Jahren dahinter oder knapp über 10 Jahren dahinter steckt. Und wir sind oft sozusagen die ersten Menschen wieder, die sozusagen den Kontakt zur Außenwelt schon, also eine beständige Beziehung, ein ständiges Wiederkommen.
Es dauert zuweilen Wochen, bis Treffen zustande kommen. Am vereinbarten Termin ist niemand zu erreichen, der Anrufbeantworter voll. Nach mehreren erfolglosen Versuchen treffe ich auf Thekla Werner. Unter der Bedingung, dass ihr richtiger Name nicht im Radio genannt wird, ist sie bereit, von ihrem Ordnungsdefizit zu berichten. Frühling 2013, ein sonniger Vormittag. Wir treffen uns in einem Café auf der Terrasse. Alle paar Minuten donnert eine Maschine im Landeanflug auf den nahen Flughafen Berlin-Tegel über uns hinweg. Thekla Werner kann nur am Stock laufen, aber sie wollte hier mit mir reden. Ihre Wohnung ist nicht weit entfernt, aber für alle Gäste und damit auch für mich tabu.
Natürlich habe ich früher Besuch gehabt. Das schmälerte sich dann so nah um 2004, 2005 rum. Als auch die Berge zwar noch niedrig waren, aber es zu viel Aufwand war, aufzuräumen, um Freunde zu empfangen. Also das hätte dann 2 Tage Vorbereitung gebraucht oder so. Und dann habe ich das irgendwann gänzlich abgebrochen. Ich weiß, dass ich viel zu viele Sachen rumliegen habe, die nicht geordnet sind. Und es befindet sich auch jede Menge Müll darunter. Es sind nicht nur die Bücher, die rumliegen oder die Stoffe, die ich für mein Hobby brauche, sondern es liegen auch ganz viele unnütze Sachen, die man normalerweise in Schränken verstecken kann, liegen rum und ich bringe es nicht fertig, die wegzuräumen. Ich stehe davor, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Das ist das Problem. Man soll sich einen Platz schaffen, der ganz, ganz ordentlich ist. Ne, so, ich sag mal, im kleinen Anfang, Briefmarkengröße. Das habe ich jetzt geschafft. Das ist im Badezimmer meine Ablage. Da steht meine Zahnbürste, da steht meine Zahnpasta, mein Shampoo, mein Deo. Diese kleine Fläche, ja, die ist wirklich so in Ordnung. Und dann denke ich immer, von da kannst du ja weitermachen. Ja, aber wohin damit? Die Schränke sind ja voll.
Nervös spielt Thekla Werner mit der Zigarettenschachtel auf dem Tisch. Schon kleine Zwischenfälle können Panik auslösen. Zum Beispiel, wenn die Wasserleitung kaputt geht. Manche Messis stellen lieber monatelang das Wasser ab, statt einen Klempner zu alarmieren. Auch Thekla Werner kostet es viel Überwindung, den Handwerker in ihre Wohnung zu rufen.
Man weiß, man kann innerhalb von 2 Tagen zwar Gänge schaffen, damit die da durchkommen, das Badezimmer auch so weit freiräumen, dass sie an die Wanne und in die Wanne und wie auch immer. Aber es ist natürlich eine äußerst peinliche Angelegenheit. Ja? Das ist ganz grauenvoll. So eine Katastrophe möchte man nicht erleben.
Es gibt nur einen anderen Menschen, den sie regelmäßig in die Wohnung lässt. Den Aufräumspezialisten vom Hilfsverein Freiraum. Ich verabrede mit Thekla Werner, dass ich den Mann in einigen Monaten bei einem Besuch begleiten darf. Bis dahin, so hoffen wir beide, hat sie einige Fortschritte beim Ordnen ihrer Wohnung gemacht. Ein halbes Jahr später. Ich sitze mit Jürgen Bernsen, dem Aufräumhelfer, Mitte 50, in einem Kleinwagen. Bernsen hat schon als Reinigungsunternehmer und in der Pflege gearbeitet. Jetzt kommt beides zusammen. Er ist ein vorsichtiger Mensch, mit sanfter Stimme und kräftigen, zupackenden Händen. Jürgen Bernsen verschwindet in dem grauen Sechsgeschosser, mitten in der Einflugschneise des Flughafens Berlin-Tegel. Ich darf nicht mit hinein, denn Thekla Werner hat seit unserem letzten Treffen vor 6 Monaten kaum Fortschritte beim Aufräumen gemacht. Sie will nicht, dass ich die Wohnung sehe. Nach knapp 2 Stunden erscheinen Helfer und Klientin gemeinsam im Hausflur.
Auch wir haben einige Sachen sortieren können. Anziehsachen.
Und ja, eine große Mülltüte ist zusammengekommen und die ist auch weg. Bringen bereit. Doch heute waren wir ganz fleißig.
Jürgen Bernsen müsste eigentlich jede Woche kommen, aber das wäre zu teuer. Thekla Werner muss die Hilfe von Freiraum selbst bezahlen.
Ja, es geht halt alles nur ganz langsam. Und ich muss auch wirklich jedes Teil anfassen, was ich wegschmeiße. Ich möchte es nicht haben, dass jemand was wegschmeißt, von dem ich nicht weiß, was es war. Das will ich nicht. Ich würde nie meine Stoffe oder Bücher entsorgen lassen von anderen.
Winter 2014. Ich fahre an den südlichen Berliner Stadtrand. Halte vor einem 3-stöckigen Häuserblock aus den 60er Jahren. In der 3. Etage lebt Renate Lehmann. Nach 2 Wochen Bedenkzeit hat mir die 61-Jährige erlaubt, sie zu Hause zu besuchen. Mittlerweile kann ich ermessen, wie schwer diese Entscheidung für sie gewesen sein muss. In ihrer 1,5-Zimmer-Wohnung wuchs das Chaos mehrere Jahre. Doch seit 4 Monaten kommt Marie Kaiser 2-mal pro Woche für 2 Stunden zum gemeinsamen Aufräumen. Und es geht voran.
Wollen Sie das mit dem Durchgucken heute?
Nee, das ist, da ist zu viel drin.
Das ist zu viel.
Nee, das schaffen wir heute nicht. Das können wir ja beim nächsten Mal machen.
Am langen Esstisch im Wohnzimmer besprechen die beiden Frauen, was heute angepackt werden soll. Allein, dass sie überhaupt an diesem Tisch sitzen können, ist ein Erfolg. Als das große Aufräumen begann, war daran nicht zu denken, berichtet Renate Lehmann.
Angefangen hat das, dass der Tisch hier von vorne bis hinten ganz voll war und wir dann angefangen haben, diesen Tisch abzuräumen. Und alles, was da drauf war, es ist ganz viel Papier, Bastelmaterial und solche Sachen, haben wir in Kisten verpackt, die da stehen.
Man darf sich nicht vorstellen, dass der Tisch innerhalb von einer Woche dann leer ist, sondern das war eine Sache, die sich über einige Termine hinzog und es wurde immer flacher und immer flacher und irgendwann stießen wir dann tatsächlich auch auf den Tisch.
Ich kann kaum glauben, dass in Renate Lehmanns Wohnzimmer seit 4 Monaten intensiv aufgeräumt wird. Sofa, Sessel und Couchtisch sind unter einem großen Haufen Gerümpel nur zu erahnen. Hüfthoch liegen große Mengen an Papier, Kartons, Pappe und Kleidungsstücken herum. Der Teil des Zimmers um den Tisch herum aber ist mittlerweile frei. Mit ihrem gepflegten Äußeren bildet Renate Lehmann einen sonderbaren Kontrast zu dem Chaos um sie herum. Nichts deutet darauf hin, dass sie im Inneren mit einer großen Unordnung kämpft. Renate Lehmann ist schon seit einigen Jahren arbeitslos. In der freien Zeit widmet sie sich ausgiebig ihrem Hobby. Sie bastelt exzessiv und dafür braucht sie viel Material.
Ich habe immer was Neues rausgekramt, weil ich ja durchweg gebastelt habe. Man räumt das dann nicht wieder weg, weil man braucht das ja. Und ich habe immer nur oben aufgelegt.
Was für mich unvorstellbar bleibt, dass man sich mit dem eingeschränkten Leben in vollgestopften Zimmern arrangieren kann. Renate Lehmann aber waren die Berge auf ihrem Tisch wichtig, obwohl sie ihr die Sicht nahmen.
Und ich fühlte mich hier hinter irgendwie geschützt. Das war so mein Wall, mein Schutzwall, ja.
Die Psychologin Marie Kaiser plädiert für viel Geduld und gemeinsames Aufräumen mit den Betroffenen.
Wenn eine fremde Person die Wohnung aufräumt und entrümpelt, ändert die leere Wohnung noch nichts an der dahinterstehenden Problematik. Es werden keine Verlustängste aufgearbeitet, die werden eher noch vergrößert, weil die Sachen auf einmal weg sind. Es wird keine Kondition zum Aufräumen geschaffen, weil die Person nicht selber aufräumt. Wie soll sie dann Kondition entwickeln, wenn sie es nicht selber macht? Kondition heißt einfach körperlich so einen Termin zum Beispiel durchstehen zu können, trotz Rückenschmerzen zum Beispiel, trotz Atemproblemen, die Ängste auszuhalten, die dabei aufkommen, wenn zum Beispiel schwierige Amtsschreiben sortiert werden müssen oder Sachen von zum Beispiel verstorbenen Personen sortiert werden. Das kann man nur erlernen und wieder erlernen, die Sachen zu sortieren, wenn man es selber macht.
Es bleibt noch viel zu tun in Renate Lehmanns kleiner Wohnung. Nicht nur weiteres Aufräumen, auch gründliches Putzen ist nötig. Aber das halbe Wohnzimmer und die Küche sind schon wieder begehbar, die ersten Schränke aufgeräumt. Und der Esstisch bietet Platz für ein Stück normalen Alltag. Fortschritte, die sich auf das Lebensgefühl auswirken.
Freier. Ja, anders kann ich es nicht. Freier. Ich habe jetzt wieder mehr Raum. Nachdem die Küche jetzt auch wieder richtig benutzbar ist, kann ich auch schon wieder kochen. Vorher stand alles voll. Da war gar kein Platz dafür. Das haben wir jetzt auch schon geschafft.
In einigen Monaten, das hat sich Renate Lehmann vorgenommen, will sie ihre beste Freundin zum Essen einladen. Es wäre der erste Besuch in ihrer Wohnung seit Jahren.
23 Uhr.
ARD Radio Festival. Nachrichten.
Bundespräsident Gauck hat für die Hilfsbereitschaft vieler Bürger gegenüber Flüchtlingen gedankt. Gauck betonte, die Ankommenden müssten dabei unterstützt werden, Gesetze, Kultur und Ordnung in Deutschland zu begreifen. Unterdessen kündigten die USA nach langem Zögern an, mindestens 10.000 Syrer einreisen zu lassen. Laut dem Weißen Haus soll die Aufnahme der Flüchtlinge im nächsten Monat beginnen. Der Kopf des abgerissenen Ostberliner Lenin-Denkmals ist in die Hauptstadt zurückgekehrt. Ein Tieflader brachte die knapp 4 Tonnen schwere Statue zu ihrem künftigen Ausstellungsort in der Spandauer Zitadelle. Rund 20 Kamerateams waren vor Ort. Ein russischer Fernsehsender übertrug live. Ab dem kommenden Frühjahr soll der Lenin-Kopf in Spandau eine Dauerausstellung Berliner Denkmäler zieren. Das 19 Meter hohe Lenin-Monument stand früher in Friedrichshain. Nach der Wiedervereinigung wurde es zerschlagen und am Stadtrand vergraben.
ARD Radio Festival 2015. Das Gespräch.
Peter von Matt ist eine Ausnahmeerscheinung. Es müsste einem Angst und Bange werden um die Schweiz, wenn es ihn nicht gäbe. Und es könnte einem Angst und Bange werden um Deutschland, da es einen wie ihn hierzulande nicht gibt. So hat der Spiegel den Rang dieses Literaturwissenschaftlers umrissen. Von Matt, 1937 in Luzern geboren, ist ein geistreicher Autor, ein großartiger Erzähler und ein scharfsinniger Intellektueller. Wer die Schweiz verstehen will, sollte ihm zuhören. Und wer in die Welt von Goethe, Elias Canetti oder Max Frisch eintauchen möchte, der findet in Peter von Matt den idealen Begleiter. Viele Jahrzehnte hat er an der Universität Zürich Germanistik gelehrt und sich immer wieder auch politisch zu Wort gemeldet und mit Witz und Vehemenz die Schweizer Gesellschaft und ihre Eigenheiten in den kritischen Blick genommen, vom Umgang mit der deutschen Sprache bis zum Umgang mit den Ausländern. Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt im Gespräch mit Ursula Nusser.
Sie bezeichnen sich gerne als Fachmann für Wörter, Herr Professor von Matt. Aber was Sie mir vor allem zu sein scheinen, ist ein begeisterter Leser. Nach so vielen Jahrzehnten Beschäftigung mit Literatur, was kann Sie denn da eigentlich noch packen? Was kann Sie da noch begeistern?
Ja, jeder gute Satz, jedes gute Buch, jeder gute Anfang eines Buches zum Beispiel. Oft sieht man ja am ersten Satz, ob einer schreiben kann oder nicht, ob einer erzählen kann oder nicht, ob einer wirklich aus einer eigenen Erfahrung heraus erzählt oder ob er einfach so anfängt, wie er denkt, muss man anfangen, wenn man einen Roman schreibt. Lesen ist ja immer das Zusammenspielen zwischen einer Erwartung des Lesers und dem Buch. In vielen Fällen hört man dann halt wieder auf, wenn es das Versprechen nicht hält.
Was ich interessant finde, ist, dass Sie über Emil Staiger in diese akademische Karriere hineinkamen. Sie haben bei ihm promoviert.
Emil Staiger wurde ja erst 1967 zur negativen Symbolfigur der Studentenbewegung. Er wurde dann eines dieser großen Aggressionsziele, aber er war nach dem Krieg und auch in der ganzen Zeit meines Studiums der berühmteste Germanist im ganzen deutschen Sprachbereich. Er hat wirklich auch eine Leidenschaft zum Text als Text gehabt, die sonst in der Germanistik eigentlich immer ein bisschen selten war. Es gibt diese zwei Handlungen, nicht wahr? Ich brauche die Theorie, um das Werk wissenschaftlich zu erarbeiten und zu ergründen, oder ich brauche das Werk, um Theoriearbeit zu machen. Und ich finde eben, die Aufgabe der Germanistik wäre die Arbeit an den Büchern und nicht die Theoriearbeit mit Hilfe von Büchern. Und die Germanistik ist ja in keinem guten Zustand heute. Und das hängt ein bisschen damit zusammen. In den letzten Jahrzehnten kam alle 7 Jahre ein neuer Turn aus den USA. Und jedes Mal hat man diese neuen Theorien immer an den gleichen 7 Texten durchexerziert. An der Marquise von O. von Kleissen, am Urteil von Kafka und irgendeinem Gedicht von der Ingeborg Bachmann. Und der ganze Kanon, dieser gewaltige Reichtum der deutschen Literatur, ist zusammengeschrumpft auf ein paar Reklamhefte.
Was ist denn das zum Beispiel für ein Werk, zu dem Sie immer mal wieder greifen?
Ja, das Allernächste und Selbstverständliche sind natürlich viele erzählende Werke von Goethe, auch die Stücke von Goethe, der Faust. Und das sind die großen Erzähler des 19. Jahrhunderts, das sind Erzähler des 20. Jahrhunderts. Einfach, woran man nicht vorbeikommt, sind auch natürlich vom eigenen Werdegang her die Autoren und Epochen, in denen ich mich am meisten bewegt habe. Ich habe ja über Grillparzer promoviert, also das Drama war von mir von Anfang an wichtig. Dann habe ich über E.T.A. Hoffmann mich habilitiert und da bin ich eben in die ganze Erzähltradition des 19. Jahrhunderts hineingekommen. Der Hoffmann, der so zwischen Goethe steht und dann der großen Erzähler des 19. Jahrhunderts, der vielleicht überhaupt der einflussreichste Erzähler der deutschen Literatur war. Auch weltliterarisch einflussreich. Die russischen Autoren sind alle von Hoffmann infiziert gewesen und auch die späteren deutschen Autoren haben überall diese Hoffmann-Impulse drin. Mit der fantastischen Literatur habe ich mich sehr intensiv befasst.
Sie haben sich sehr intensiv mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt. Aber ich glaube, Herr Professor von Matt, wir sollten auch darüber sprechen, dass Sie natürlich zeitgenössische Schriftsteller zum Teil ja auch persönlich sehr gut gekannt haben. Zum Beispiel Max Frisch. Wie haben Sie ihn eigentlich kennengelernt? Ist das in so einer Stadt wie Zürich ganz normal gewesen, dass man sich über den Weg gelaufen ist? Oder wie passierte das?
Nein. Man hat ihn vielleicht irgendwann auf der Straße von Weitem gesehen und gesagt, dort ist er Frisch. Aber sonst hat er auch die Bekanntschaft mit Germanisten nicht gesucht. Die erfolgreichen Schriftsteller verachten ja die Germanisten. Und wenn sie dann einmal nicht mehr so erfolgreich sind oder langsam zu vergessen gehen drohen, dann finden sie plötzlich die Germanisten eigentlich hochinteressant, weil sie dann denken, zuletzt überlebe ich ja eigentlich nur durch die Germanisten. Also das wäre ein Kapitel für sich, der Hochmut und die Demut der Schriftsteller im Verlauf ihres erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Lebens. Bei Frisch war es ähnlich, also ich wäre nie mit dem irgendwie in Kontakt gekommen, wenn er nicht 1979 seinen Nachlass geregelt hätte, eine Stiftung gegründet hätte. Und da hat Unseld ihm meinen Namen vorgeschlagen, er brauchte einen Germanisten im Stiftungsrat der Max-Frisch-Stiftung. Und ich hatte über ein spätes Stück von Frisch, Triptychon, in der Neuen Rundschau geschrieben. Und Unseld hat das gelesen, hat das Frisch gezeigt und der hat das interessant gefunden und dann hat er mich gefragt, ob ich in diese Stiftung kommen würde.
Also das ging über den Suhrkamp Verlag?
Also über Unseld persönlich eigentlich und mehr als 10 Jahre hat er ja dann noch gelebt und da habe ich ihn oft getroffen, aber meistens eben auch in solchen quasi amtlichen Zusammenhängen, aber auch privat, also hat mich dann auch eingeladen und war auch bei uns zu Hause und so.
Man sieht doch dann auch das Werk mit anderen Augen, oder? Wenn man die Person selbst kennt?
Es ist sicher grundsätzlich eher vorteilhaft, ihn nicht zu kennen, als ihn zu kennen. Aber es gibt jetzt schon andere, die ich kenne, mit denen ich sehr gut stehe, wo ich froh bin, dass ich sie kenne. Mit denen komme ich auch so aus, dass ich denen alles sagen kann und so. Aber sonst kann es schon sehr schwierig sein. Und Schriftsteller müssen ja auch nicht gute Menschen sein. Man muss immer wissen, wenn ein Schriftsteller schreibt, der schreibt vielleicht 3 Stunden im Tag oder 4 Stunden im Tag, dann ist er in einem Extremzustand von der höchsten Konzentration. Dann ist er in dem Zustand, wo er am meisten kann und am meisten weiß und versteht. Und nachher ist er einer wie alle anderen. Der einkaufen geht, der sich mit seiner Frau streitet, der sich über den Nachbarn ärgert und der irgendwelche üblen Dinge erzählt über Leute, die er nicht mag und so weiter, dann ist er einfach einer wie alle anderen auch. Das muss man wissen und man muss denen gegenüber tolerant sein, man muss sie nur für das respektieren, was sie in den 4 Stunden gemacht haben. Und der Rest, da können sie so leben, wie sie wollen.
Schriftsteller erzählen ja auch immer, wenn sie auf Lesereise sind, dass sie immer wieder gefragt werden, ist das authentisch, was sie da schreiben? Haben sie das selber erlebt? Woher kommt das eigentlich?
Ja, das ist halt das ganz naive Urverständnis von Erzählen, dass etwas, was erzählt wird, auch irgendwo einmal so passiert ist. Und bei den Autoren denkt man dann, ja, wahrscheinlich hat er das irgendwann so erlebt. Und dann beginnt dieser im Grunde absurde Zirkel, dass man in den Büchern der Autoren sucht, was sie tatsächlich erlebt haben. Dabei ist das, was sie tatsächlich erlebt haben, vielleicht vollkommen banal. Aber was sie daraus gemacht haben, ist etwas ganz anderes. Das größte Beispiel ist Kafka. Alle schreiben über Kafkas Verhältnis zu seinem Vater und was das für ein schrecklicher Mensch und grauenhafter Tyrann gewesen sei, der diese zarte Pflanze Franz seelisch malträtiert habe. Das stimmt alles nicht. Das war ein bisschen ein Raubein, dieser Vater Kafka. Aber der war nicht anders als tausend andere Väter. Das ganze Problem hat Kafka selber produziert, indem er aus seinem Vater eine literarische Figur machte, die dann in den betreffenden Texten eben so fungiert hat. Selbst der Brief an den Vater ist eine große Fiktion.
Wir haben ja sehr viel bleibende Literatur aus vergangenen Jahrhunderten. Aha. In unserer Zeit, wird da eigentlich überhaupt noch irgendwas bleiben? Hat irgendein Buch die Chance, auch in 50 Jahren noch gelesen zu werden?
Ich glaube schon. Es geht ja auch gelegentlich 50 Jahre, bis einer, der völlig unbekannt ist, aber vor 50 Jahren ein Buch geschrieben hat, mit diesem Buch plötzlich präsent wird. Also wenn Sie denken, wie lange es bei Robert Walser gegangen ist, wie lange Robert Walser nur ein Name für Kenner gewesen ist, das passiert immer. Und im Übrigen wissen wir einfach nicht mehr, wie ungeheuer viel Bücher im 19. Jahrhundert produziert wurden. Es gab eine riesige Zahl von Schriftstellern, die vergessen sind. Das ist wie bei den Malern oder bei den Musikern. Dort ist die Selektion ja auch grausam. Die Grausamkeit der Evolution haben wir auch im Bereich der Kultur.
Sie werden immer wieder gefragt, wenn es um die Seelenlage der Schweiz geht.
Es hängt damit zusammen, weil ich ja sehr viel im 19. Jahrhundert gemacht habe. Ich habe Vorlesungen über das deutsche 19. Jahrhundert, das österreichische 19. Jahrhundert, das Schweizer 19. Jahrhundert gehalten. Und da habe ich entdeckt, wie sehr alle Literatur mit den politischen Umständen in der jeweiligen Zeit verbunden ist, wie sie geprägt ist wirklich durch politische Umbrüche. Und ich habe dann da und dort mal einen Vortrag oder eine Rede gehalten, wo es um politische Zusammenhänge ging. Mein erstes Schweizer Buch, das heißt Die Tintenblauen Eidgenossen.
Und dann kam noch und, Das Kalb vor der Gotthardpost.
Das letzte war dann Das Kalb vor der Gotthardpost. Das war dann so gut 10 Jahre später.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Professor Peter von Matt.
Ja, bitteschön.
Im Gespräch bei Ursula Nusser war der Literaturwissenschaftler Peter von Matt. Die Zeit, es ist 23.29 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 422. Herr Jahn ist am 28. Januar 2011 vom deutschen Parlament, dem Bundestag, zum Bundesbeauftragten für die Stasi-Akten gewählt worden. Die Stasi war der Staatssicherheitsdienst der DDR. Dieser Staat hatte bis 1990 seinen Regierungssitz in Ost-Berlin. Zwischen Ost-Berlin und West-Berlin gab es ab 1961 strenge Kontrollen, aber wer vom Ost-Berliner Flughafen aus verreisen wollte, kam da ganz einfach hin und das galt auch für Reisende mit Einreiseverbot für Ost-Berlin und die DDR. Wenn man von der Reise zurückkam, landete man wieder in Ost-Berlin. Dann sollte man auf dem kürzesten Weg wieder nach West-Berlin zurückkehren, aber das hat nicht jeder sofort getan und ist noch ein bisschen in der DDR geblieben. Herr Jahn hat über das Leben in der DDR ein Buch geschrieben, das 2014 erschienen ist. Daraus hat er am 25. Februar 2015 im Jenaer Volkshaus vorgelesen. In dem Abschnitt, den er da vorgelesen hat, geht es auch darum, dass viele sich fragten, ob sie in der DDR bleiben oder in den Westen gehen sollten. Nach seiner Verurteilung zu 22 Monaten Gefängnis hatte er einen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR unterschrieben. Aber als er schon nach ein paar Wochen wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, zog er den Antrag, den er im Gefängnis gestellt hatte, weil sein Anwalt ihm dazu geraten hatte, wieder zurück und wollte in Jena bleiben. Aber der Stasi war er zu lästig geworden. Er wurde festgenommen und an der Grenzübergangsstelle der DDR von Thüringen nach Bayern gegen seinen Willen in den Nachtzug von Berlin nach München gesetzt. Er hatte nun Einreiseverbot und durfte nicht mehr zu seinen Eltern nach Jena fahren. Aber bei der Rückkehr von einer Auslandsreise ist er nach der Landung auf dem Ostberliner Flughafen nicht gleich nach West-Berlin gefahren, sondern hat sich in Ost-Berlin mit einem Freund getroffen, der einen Trabant hatte. Das war so etwas wie ein Volkswagen der DDR. Sie sind mit dem Auto nach Jena gefahren. Da hat er dann früh morgens eine Stunde vor der Haustür des Hauses gestanden, in dem seine Eltern ihre Wohnung rechts oben unterm Dach hatten, und hat nicht gewagt hineinzugehen, weil er da ja illegal war und seine Eltern nicht gefährden wollte. Zwischen Ost-Berlin und der DDR gab es auch Kontrollen, aber meist wurde man da nicht kontrolliert und mit dem Ost-Berliner Auto seines Freundes waren sie da durchgefahren, ohne angehalten zu werden. Als er da stand, hat er an seine Kindheit gedacht. Er hat zur Wohnung hinaufgesehen und sich vorgestellt, wie seine Eltern da am Küchentisch sitzen. Er hat gespürt, was da oben in der Wohnung vor sich ging, und plötzlich war es ihm, als liefe der Film seiner ganzen Kindheit vor ihm ab, mit vielen guten und schlechten Szenen, mit all dem, was er mit seinen Eltern erlebt hat, wie sie mal streng zu ihm waren und wie sie ihm ihre Liebe gezeigt haben. Seine Eltern hatten akzeptiert, dass sie in der DDR leben mussten, und er auch. Er war wie fast alle anderen Schüler in der kommunistischen Jugendorganisation. In der 1. bis 3. Klasse gehörte er zu den Jungpionieren, in der 4. bis 7. Klasse zu den Thälmann-Pionieren und dann zur Freien Deutschen Jugend. Seine Eltern wollten unpolitisch sein und er sollte sich auch ruhig verhalten und seinen Weg gehen, einen Berufsabschluss machen und ein glückliches Leben mit Beruf und Familie führen. Sein Vater hieß Walter. Er hatte im Krieg ein Bein verloren. Er hat bei Zeiss gearbeitet und war stolz darauf, dass in seiner Abteilung sogar eine Weltraumkamera entwickelt worden ist. Aber noch wichtiger als sein Beruf war für ihn der Fußballclub, den er mit aufgebaut hatte. Trotzdem hat man ihn da hinausgeworfen, nachdem die Stasi seinen Sohn aus der DDR hinausgeworfen hatte. Er wurde dafür bestraft, dass sein Sohn den Staat kritisiert hatte, und nun macht sein Sohn sich Vorwürfe, weil er denkt, dass er daran schuld ist, dass sein Vater hat leiden müssen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 422. Danke.